Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, heute ist ein denkwürdiger Tag. Nicht der 18. April 2021, sondern der 18. April 1521. Ja, vor 500 Jahren, da stand Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser Karl dem V., dem mächtigsten Mann in Europa. Und weshalb stand er dort? Er hatte in naiven Glauben gehofft, dass er dort auf dem Reichstag seine 95 Thesen verteidigen und erklären kann. Und in diesem naiven Glauben ist er der Einladung gefolgt. Freies Geleit wurde ihm zugesichert. Und da ist er nach Worms gegangen. Ja, aber man wollte nicht eine Erklärung seiner 95 Thesen, dieser Anklage gegen den Ablasshandel, diesen Irrglauben, der da von Rom aus verbreitet wurde. Man wollte seinen Widerruf. Nun stellen wir uns die Situation vor. Vor dem Kaiser und allen Fürsten Europas, könnte man sagen, stand dieser Martin Luther, Professor für Theologie, aber doch ein menschlich gesehen hilfloser Mann. Aber, und darüber staunen wir und sind dankbar, er hat nicht widerrufen. Ich kenne nicht den genauen Wortlaut, was er sagte, aber so ungefähr hier stehe ich. Und wenn ihr mich nicht überzeugen könnt auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage der Schrift, sola scriptura war ja sein Prinzip, dann werde ich nicht widerrufen. So stehe ich hier, so wahr mir Gott helfe. Ein wunderbarer Glaubensmut, eine Überzeugung, die da zum Ausdruck gebracht wurde. Und damit hat er es nicht gut sein lassen. Den Papst Leo den X. in Rom, den hat er als Antichristen bezeichnet. Man kann nur staunen. Und Gott hat ihn bewahrt. Ja, uns fehlt auch manchmal etwas mehr Mut in Glaubensdingen. Ja, aber darüber will ich heute nicht sprechen. Wir freuen uns, dass wir heute wieder das Gedächtnis mal feiern können. Seit über einem Jahr feiern wir es ja sehr. Das letzte Mal am Karfreitag. Aber wenn wir das vergangene Jahr Revue ziehen lassen, dann ist es doch wenige Male nur gewesen. Und das empfinden wir doch als großen Verlust, dass wir in diesen Corona-Zeiten den Wunsch unseres Herrn Jesus Christus nur so selten erfüllen können. Bedenken wir, es war seine einzige Bitte an seine Erlösten, die ihn persönlich betraf: Tu dies zu meinem Gedächtnis. Er hat viele Bitten ausgesprochen, aber die betrafen alle uns, die betrafen alle die anderen. Denken wir an die Bergpredigt, wie viele Aufforderungen da ergangen sind an das Volk. Aber das war die einzige Bitte: Tu dies zu meinem Gedächtnis. Der Herr Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Wir haben das gerade in der Einleitung auch so deutlich wieder zum Ausdruck gebracht. Er ist dort für unsere Schuld gestorben und wir haben aus unermesslicher göttlicher Gnade die Sündenvergebung geschenkt bekommen, nicht verdient. Und dann können wir den einzigen Wunsch unseres Herrn nicht erfüllen oder nur so selten erfüllen. Das ist traurig. Da werdet ihr mir sicher recht geben. Wir wollen uns etwas mit diesem Thema heute beschäftigen. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium alles ganz bekannte Verse, Kapitel 22, die Verse 14 bis 18. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tische und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich hinfort nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Das geht noch weiter. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmet diesen und teilet ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Diese Verse beschreiben das Passamahl, was der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal gefeiert hat. Dieses Passafest erinnert die Israeliten an den Auszug des Volkes aus Ägypten, dem Land ihrer Knechtschaft. Dort waren sie 400 Jahre lang und wurden geknechtet. Der Pharao wollte sein Sklavenvolk nicht freiwillig ziehen lassen, als Mose das von ihm gefordert hat, so dass Gott über Ägypten mehrere Plagen schicken musste. Eine Plage war immer schlimmer als die andere. Am Anfang, hat der Pharao gesagt, ja, ihr könnt ziehen. Und dann hat er die Erlaubnis zurückgezogen. Am Anfang hat der Pharao selbst sein Herz verhärtet. Aber am Schluss lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet hatte. Und als die 10., die letzte Plage, stattfinden sollte, da sollte ein Engel die Erstgeborenen von Mensch und Vieh im ganzen Land töten. Und das hätte auch die Israeliten betroffen. Wenn sie nicht von einem Opfertier, einem Lamm, das Blut an ihre Türpfosten gestrichen hätten. Und das haben alle Familien gemacht. Und der Todesengel ist an ihren Häusern vorübergegangen. Unter dem Wehgeschrei der Ägypter konnte dann das Volk an die 2 Millionen Menschen Ägypten verlassen. Das Blut des Opferlammes hat den Israeliten das Leben geschenkt. Und daran erinnert das Passafest jedes Jahr die Israeliten. Und sie haben es auch jedes Jahr gefeiert. Und als es der Herr hier mit seinen Jüngern feierte, war das ungefähr 1400 Jahre her. Aber auch heute feiern die Israeliten, die Juden, die nicht an den Messias, an den Herrn Jesus glauben, dieses Fest immer noch. Das Blut des Opferlammes hat den Israeliten das Leben geschenkt. Und jetzt, und so sagt er es seinen Jüngern, der Herr Jesus, als sie auf dem Obersaal zusammensitzen, jetzt ist der Herr Jesus bereit, sich selbst als Passahlamm zu opfern. Und weshalb? Um ewiges Leben den Menschen zu schenken, die an ihn glauben. Deswegen hat er sich gesehnt, dieses Passah mit seinen Jüngern zu essen. Und das Geschehen, was da vor 1400 Jahren, als der Herr Jesus mit den Jüngern zusammen war, stattfand, erinnerte vorbildlich die ganze Zeit an die Situation, die jetzt der Herr Jesus mit seinen Jüngern hat. Und wir lesen nun Vers 19 und 20 aus Lukas 22. Vers 19, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dieses tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Jetzt erklärt der Herr, dass er sein Leben hingibt für die Jünger und auch sein Blut für sie vergießt. So wie das Blut des Passahlammes in Ägypten das Volk gerettet hat, so rettet das Blut des Herrn Jesus bis heute jeden Menschen, der es für sich in Anspruch nimmt. Nun öffnet der Herr den 11 Jüngern die Augen über die prophetische Bedeutung des Passafestes. Der Judas war nicht mehr dabei. Der ist nach dem Passamahl schon aus dem Obersaal weggegangen. Der Herr spricht zu den Jüngern, zu den Juden. Er macht ihnen deutlich, dass er nun einen neuen Bund mit ihnen schließt. Einen Bund der Gnade auf der Grundlage seines Blutes. Der Bund des Gesetzes vom Sinai, der gilt nicht mehr, weil das Volk Israel ihn nicht erfüllen konnte. Als der Herr Jesus das den Jüngern erklärte, da gab es die christliche Gemeinde noch nicht. Diese wurde erst später gegründet, wie wir in Apostelgeschichte 2 lesen. Genau 50 Tage nach der Auferstehung des Herrn Jesus und 10 Tage nach seiner Himmelfahrt, da wurde die Gemeinde gegründet. Da waren die Apostel zum Pfingstfest in Jerusalem beisammen. Das Pfingstfest, Pentakosta, davon leitet sich der Name ab, heißt ja 50. Da waren sie beisammen und das war ein Fest, was immer gefeiert wurde. Und da wurden sie plötzlich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie konnten in verschiedenen Sprachen und Mundarten reden. Und viele Juden waren ja in Jerusalem zusammengekommen zum Passafest aus allen umliegenden Ländern, wo sie sonst lebten. Und da sprachen sie natürlich außer Hebräisch auch die anderen Landessprachen. Nach einer gewaltigen Predigt von Petrus taten 3000 Juden Buße. Sie wurden getauft und errettet. Und bekamen den Heiligen Geist, der nun in ihnen wohnte. Und das war auch etwas ganz Neues. Im Alten Testament kam auch der Heilige Geist auf gewisse Propheten oder von Gott auserwählte Menschen. Aber er wohnte nicht in ihnen. Er kam auf sie und sie konnten in der Kraft des Heiligen Geistes sprechen, weissagen, Wunder tun. Aber jetzt wohnte der Heilige Geist in denen, die zum Glauben gekommen waren. Und wie gesagt, 3000 taten Buße, eine gewaltige Wirkung der Predigt von Petrus. Das war der Beginn der Gemeinde oder der Versammlung Gottes auf der Erde. In Apostelgeschichte 42 bis 47 lesen wir, dass die Gläubigen täglich zusammenkamen. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind so die vier ganz wichtigen Aspekte, die die christliche Gemeinde auszeichnet. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete. Und sie feierten damals auch das Gedächtnismahl täglich. Später wurde es mindestens am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag des Herrn Jesus Christus gefeiert. Übrigens ist der Sonntag der erste Tag der Woche und nicht der letzte. Vor über 20 Jahren oder es ist noch länger her, da waren unsere Kalender noch so eingerichtet, da stand am Wochenanfang der Sonntag. Heute ist das leider nicht mehr so. Aber wir sollten es doch wissen und immer daran denken, dass Sonntag der erste Tag der Woche ist. Durch die Apostel wurde in der Folgezeit das Evangelium auch den Nationen, also den Heiden, verkündet. Das war der Auftrag des Herrn. Bisher geschah das ja alles mit Juden, was wir bis jetzt besprochen haben, mit den Angehörigen des Volkes Israel. Aber nun bekehrten sich auch Samariter. Samariter, das waren Angehörige des Mischvolkes und Menschen aus den Nationen bekehrten sich ebenfalls, nämlich Römer und Griechen. Der Apostel Petrus wurde durch Gott veranlasst, die Gläubigen in Samaria, also dort, wo das Mischvolk wohnte, die waren ja auch verachtet von den Juden, weil sie sich eben vermischt hatten mit heidnischen Völkern. Da wurde der Apostel Petrus hingeschickt und dann auch zu dem Hauptmann Cornelius, dem Römer, der in Caesarea wohnte. Weshalb wurde er hingeschickt? Die hatten sich bekehrt, aber hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und nachdem Petrus ihnen die Hände aufgelegt hat, empfingen sie auch den Heiligen Geist. Das war die Schlüsselaufgabe des Petrus. Die Juden waren enorm verwundert, als sie das feststellten, dass auch die Nichtjuden, die Heiden, den Heiligen Geist bekommen, dass sie auch gläubig geworden sind, dass sie auch Teilhaber der Gnade geworden sind. Das Heil war zu den Nationen gekommen. So kann man es kurz ausdrücken. Das war eine gewaltige Erkenntnis für die Juden und viele wollten es nicht wahrhaben. Gott hatte doch nur mit Israel einen Bund geschlossen und jetzt hatte Gott diesen alten Gesetzesbund umgewandelt in einen neuen Bund, in einen Gnadenbund. Das hatte schon Jeremia vorausgesagt. Wir haben das betrachtet, als wir den Propheten Jeremia in den Mittwoch-Bibelstunden besprochen haben. Dieser Gnadenbund löste den alten Bund ab und schenkte den Israeliten Rettung auf der Grundlage des Blutes von Jesus Christus. Das Gesetz von Sinai galt nun nicht mehr. Was ist aber mit den Menschen aus den Nationen, denen die Apostel das Evangelium verkündet haben und die sich bekehrt haben? Mit ihnen hat Gott keinen Bund geschlossen, weder einen alten noch einen neuen. Aber sie wurden und werden ebenfalls durch das Blut Jesu Christi auf der gleichen Grundlage gerettet. Sollten sie nun auch das Gedächtnismahl feiern? Diese Frage beantwortet der Apostel Paulus. Und wir lesen aus dem ersten Korintherbrief, aus dem 11. Kapitel. Wir lesen aus dem 11. Kapitel vom 1. Korintherbrief ab Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir lesen noch weiter bis Vers 29. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelche. Denn wer unwürdiglich isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. Paulus erwähnt ausdrücklich, dass er nicht seine Meinung wiedergibt, sondern vom Herrn diese Anweisung empfangen hat. Ja, das Gedächtnismahl sollte auch von den Gläubigen aus den Nationen gefeiert werden. Und damit es darüber keine Unklarheit gibt, hat der Herr das ausdrücklich dem Paulus, das war ja der Apostel der Nationen, offenbart. Doch das Gedächtnismahl sollte in Würde eingenommen werden. Offensichtlich hatten die Korinther die Mahlfeier manchmal vermischt mit der üblichen Mahlzeit, wo man sich gesättigt hat. Aber die Mahlfeier zur Ehre des Herrn hat damit nichts zu tun. Das Abendmahl oder das Gedächtnismahl steht in enger Verbindung mit der Anbetung von unserem Gott und Vater und mit der Anbetung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eigentlich unser Gottesdienst. Wenn wir in einer Wortverkündigung belehrt werden, dann ist das nach meiner Auffassung kein Gottesdienst. Dann dient nämlich uns Gott. Aber wir können Gott dienen, indem wir Gott anbeten und den Herrn Jesus Christus anbeten und sie ehren für das, was uns zuteil geworden ist. Gleichzeitig verkündigen wir mit diesem Mahl, dass die Welt den Herrn Jesus gekreuzigt hat. Wir bekennen zugleich, dass der, der in der Welt verachtet und verworfen wurde, immer und immer noch verworfen ist, in Wirklichkeit der Sohn Gottes ist, der Herr der Herrlichkeit. Das bringen wir auch zum Ausdruck, wenn wir das Mahl feiern und ihn dadurch ehren. Das Wort unwürdiglich, wir haben ja das gelesen in dem Text, hat aber nicht nur einen Bezug auf den äußeren Ritus, auf den Ablauf des Gedächtnismahles. Das sollte natürlich feierlich sein, da sind wir ganz sehr davon überzeugt, sondern hat vielmehr auch auf den inneren Zustand der Teilnehmer einen ganz wichtigen Einfluss. Die Teilnahme an Brotbrechen bedingt Selbstgericht, vorheriges Selbstgericht, bevor man teilnimmt. Wir müssen uns prüfen, ob es in unserem Leben Dinge gibt, die mit der Gegenwart des Herrn Jesus unvereinbar sind. Und wenn uns der Heilige Geist auf etwas aufmerksam macht, das wir vor Gott oder den Menschen bekennen sollten, so muss dies geschehen, ehe wir am Abendmahl teilnehmen. Nach dem gelesenen Bibelwort ist es unbiblisch, dem Abendmahl fernzubleiben. wenn etwas unser Gewissen belastet. Leider passiert das ab und zu. Der biblische Weg ist, sich prüfen, falls nötig bekennen und ordnen und dann essen vom Brot und trinken vom Kelch. Ich denke, das kann man ganz deutlich auch aus der gelesenen Schriftstelle entnehmen. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Wunsch des Herrn Jesus zurückkommen. Tut dies zu meinem Gedächtnis und meinem unterstreiche ich. Die Betonung liegt auf dem Erinnern an das Werk des Herrn Jesus. Er steht im Mittelpunkt der Mahlfeier. Er war seinem Gott und Vater gehorsam. Er, der Sündlose, ließ sich zur Sünde machen, um Gott Kinder zuzuführen. In seinem flehenden Gebet zu seinem Vater im Garten Gethsemane, wir kennen ja genau diese Situation, haben Sie auch schon oft gelesen, da erkennen wir, wie schwer ihm das Erlösungswerk wurde. Aber er sagte, nicht mein Wille, sondern dein Wille, der Wille des Vaters sollte geschehen. Das Erlösungswerk auf Golgatha, der Gehorsam gegenüber dem Vater, das ist primär. Unsere Errettung ist in dem Falle nur sekundär. Es ist eine wunderbare Folge des Erlösungswerkes. Aber das, was im Mittelpunkt steht, ist der Herr Jesus.